Was ist bei der Erstellung und beim Launch meines neuen Buchs eigentlich alles schiefgelaufen? Genau das erzähle ich dir in der heutigen Auf- und Ab-Episode. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Die heutige Auf- und Ab-Episode ist ein wenig anders als sonst, denn es ist nicht so, dass ich ein konkretes Konzept vorstelle oder drei ganz konkrete Ratschläge, die man umsetzen kann. Ich habe auch keinen Interviewgast dabei. Was ich heute allerdings tun möchte, denn ich habe sehr, sehr viele Fragen von Hörern vom Auf- und Ab-Podcast bekommen, von anderen Menschen aus der Community, die sich um mein neues Buch drehen, das High-Energy-Prinzip, das jetzt seit kurzem draußen ist. Und ich durfte auf LinkedIn, auf Instagram viele tolle Nachrichten vermelden, wie häufig das Buch verkauft wurde, welche Bestsellerlisten es erreicht hat, auch durchaus vernünftige Positionen. Und da entsteht leicht der Eindruck, als wäre das alles ein Spaziergang und alles nur Gold, was glänzt. Aber der Auf- und Ab-Podcast soll ja auch hinter die Kulissen blicken und nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei mir persönlich. Und ich kann sagen, in den letzten gut 9 Monaten gab es auch eine ganze Reihe von Tälern, vor allem im gesamten Buchprojekt. Und die möchte ich jetzt heute einfach mal ganz offen erzählen, um da auch einen realistischen Blick auf so ein Projekt zu geben. Denn, so viel kann ich vorwegnehmen, auch hier ist es so, dass es sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Verzicht, sehr, sehr viel Enttäuschung, sehr, sehr viel alleine sein und viele Dinge, die man so einfach nicht sieht und wo man sich einfach gut überlegen muss, ob es diesen Preis wert ist. Lassen Sie mal direkt einsteigen, wie das Ganze losging. Wir hatten Anfang, Mitte letzten Jahres gesagt, und wie mit wir meine ich meine Frau und ich, dass wir ein oder ich ein Buch schreiben möchte, dass es in die aktuelle Situation gut reinpasst, aber wir haben uns dafür ein sehr enges Zeitfenster gegeben, denn wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass meine Frau schwanger ist und wir im Februar diesen Jahres ein Kind erwarten werden. Und das klare Ziel war, dass wir die Zeit, während meine Frau schwanger ist, nutzen, denn ich wollte dann den vollen Fokus auch auf unser Kind haben und vor allem auch in den letzten Wochen der Schwangerschaft auch für meine Frau da sein. Ich kann so viel vorwegnehmen, das Timing hat so nicht ganz geklappt, erzähle ich gleich was dazu, aber das Thema Schwangerschaft bringt mich gleich auf einen Punkt, der das ganze Projekt tatsächlich auch begleitet hat, und das war, dass wir im Familienumfeld mit vielen Krankheiten, vor allem unseres Sohnes, aber auch von uns selber und auch mit Sorgen kämpfen mussten. Denn, und das haben wir bisher nie so an die große Glocke gehängt, wir hatten viele Monate in der Schwangerschaft den berechtigten Verdacht, dass meine Frau bzw. dann auch das Kind eine sogenannte CMV-Infektion hat. Ich möchte hier nicht ganz im Detail drauf eingehen, aber das ist ein Virus, der zu durchaus heftigen Schäden bei einem Neugeborenen führen kann. So genau kann einem das kein Arzt sagen. Wir waren bei vielen Spezialisten, denn die Bandbreite ist groß. Es kann von leichte Gehörbeeinträchtigungen bis hin zur Totgeburt führen, so wurde uns das erklärt. Also durchaus etwas, was einen emotional stark bindet. Und meine Frau hatte sich in der Frühphase der Schwangerschaft mit diesem CM-Virus infiziert und somit war lange nicht klar, ob die Infektion auch auf den Embryo übergegangen ist. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal etwas, was uns als Familie sehr beschäftigt hat, emotional beschäftigt hat, viele Sorgen, viele Gedanken auch. Denn uns haben Ärzte immer wieder sozusagen darauf hingewiesen, dass wenn ein bestimmter Worst Case eintritt, es zu einer Entscheidung kommen muss, ob wir als Familie dieses Kind dann austragen möchten, meine Frau austragen möchte oder die Schwangerschaft eben beenden. Ich kann so viel vorweg sagen und klopfe hier auf Holz, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt. Wir haben ein gesundes Kind zur Welt mitgebracht, meine Frau. Und dieser Verdacht, dass der Embryo auch infiziert war, konnte durch eine Fruchtwasserentnahme spät in der Schwangerschaft eben entkräftet werden. Aber das war durchaus etwas, was sozusagen parallel in dieses Projekt reingegangen ist. Und das heißt nicht, dass das alles überschattet hat, aber wenn man so ein Buchprojekt startet, wo man idealerweise auch mental involviert sein möchte, dann war das auf jeden Fall etwas, was ja den Prozess mit begleitet hat. Zurück zum Timing. Unser Plan war, dass ich vor allem dieses Buch ist in meinem Kopf schon seit, ich würde mal sagen, 3,5, 4 Jahren entstanden. Ich habe ja vor 4,5 Jahren die Tiefschlafformel als Buch geschrieben und sehr schnell danach war klar, ich möchte den Menschen den großen, den gesamten Kontext geben, weil es eben mehr braucht als nur in Anführungsstrichen mehr Tiefschlaf, um ein dauerhaft hohes Energielevel zu halten. Das heißt, ich habe nicht bei Null gestartet, in keinster Weise. Was in dem Buch steht, ist in vielen Vorträgen, in vielen Trainings, in vielen Coaching-Sessions etc. immer wieder erprobt worden, feingeschliffen worden etc. Und trotzdem war mein Anspruch, das Buch auf modernste Art zu schreiben, die neuesten Studien einzubauen, die aktuellen Recherchen einfließen zu lassen. Und das war letztendlich der Plan, dass wir die Sommerpause, wo bei mir was Vorträge anbelangt, Aufträge anbelangt, so im August typischerweise Ruhe ist, dass ich mich da konzentriert 3, 4 Wochen hinsetze und einen relevanten Teil des Buches dann auch runterschreibe. Aber genau in der Situation hat unser Sohn eine Lungenentzündung bekommen. So, und das führte dazu, dass ich mich so gut wie gar nicht um das Buch gekümmert habe. In der Folge war es dann tatsächlich so, dass unser Sohn in eigentlich bis Dezember sehr, sehr häufig noch krank war und auch so krank, dass wir teilweise krank wurden. Wir reden ja so von, ich glaube, insgesamt 6, 7 Mal Bronchitis. Wir reden hier von Hand, Mund, Fuß. Ich kannte diese Krankheit vorher noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Eltern unter euch kennen es vielleicht. Sowohl meine Frau als auch ich hatten das dann auch Richtung November, glaube ich. Und ich kann sagen, das ist eine Krankheit, die ich jedem Menschen ersparen möchte. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass mein gesamter Rachen offen war, jede Art von Nahrungsaufnahme höllisch gebrannt hat. Selbst Trinken war tatsächlich eine Herausforderung, hohes Fieber. Meine Frau hatte andere Symptome, aber ähnlich intensiv. Und tatsächlich dann auch noch kurz vor Weihnachten Influenza A, die Grippe in der heftigsten Form, die die ganze Familie beschäftigt hat. So, und ich sage das nicht, um Mitleid zu kriegen oder so, sondern einfach um zu zeigen, in dem gesamten Prozess war es so, dass Zeit immer ein Engpass war. Denn ich hatte dem Verlag gegenüber, dem Forward Verlag, sage ich gleich nochmal einen großen Dank, aber ein bestimmtes Timing committed und das hatte auch strategische Gründe. Wir wollten nach dem Weihnachtsgeschäft, also im neuen Jahr, weil das etwas ist, wo Menschen über Energie nachdenken, über Verhaltensänderungen nachdenken etc. Das war so unser ursprünglicher Plan. Wir mussten es dann einmal verschieben, also eigentlich war der Launch schon 4 Wochen vorher geplant, aber dann wollten wir nicht zu spät Richtung Ostern, Richtung Sommer etc. gehen. Das heißt, ich hatte da wirklich Druck, den ich mir A selber auferlegt habe, klar, aber ich wollte auch niemanden enttäuschen. Ich wusste, im Verlag hängen viele Themen auch da dran. Und dementsprechend führte das dann bei mir dazu, dass ich auch teilweise gegen meine eigenen Grundsätze verstoßen musste. Das heißt, meine Nächte waren deutlich kürzer. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich immer nur gesund war, als ich das geschrieben habe. Bei mir führte es dann kurz vor Weihnachten auch dazu, dadurch, dass ich schlechteren, weniger Schlaf hatte, ich mir eine Venenentzündung im linken Arm zugezogen habe. Und das resultierte eigentlich nur aus einer kleinen Entzündung des Fingernagels, was ich immer mal wieder habe. Aber dadurch, dass mein Immunsystem eben so geschwächt war, hat sich das Ganze zu einer Venenentzündung, die bis hoch in den Oberarm gezogen ist. Und da hat mir der Arzt sehr klar gesagt, jetzt mal 7, 8 Tage absolute Sendepause, nur Bettruhe, Antibiotikum etc. Auch das hat die Buchabgabe nicht leichter gemacht, aber da habe ich mich sehr strikt dran gehalten. Den Prozess des Buchschreibens, den ich eigentlich sehr genieße, in ein Thema eintauchen, Studien noch detaillierter lesen, über Formulierung nachdenken etc., das hat sich alles zu sehr, sehr viel Stress und Termindruck entsprechend aufgebaut. Ein zweites Thema, was wirklich auch herausfordernd war, wo ich aus rechtlichen Gründen nicht ins Detail gehen kann, aber dass wir im Prozess, gerade Richtung Ende, wo es sich auch abgezeichnet hat, dass die Vorbestellungen in großen Zahlen kommen, dass wir auch die ein oder andere postalische Nachricht von Anwaltskanzleien hatten, von Mitbewerbern, die bestimmte Dinge kritisiert haben. Wir haben zu all dem dann Stellung genommen und es hat sich auch als sozusagen alles gut herausgestellt, aber auch das hilft nicht, wenn man eigentlich schreiben möchte, ein Buch rausbringen möchte, dass man sich auf einmal mit rechtlichen Dingen beschäftigen muss. Und das drängt dann tatsächlich, da sieht man dann, dass man eine Stellungnahme innerhalb von 48 Stunden zu verfassen hat etc. Also auch das war eine spannende, im Nachgang spannende Erfahrung und trotzdem etwas, was man nicht unbedingt gebrauchen kann in so einer Situation. Was bei all dem Ganzen noch dazu kam, ist, dass mein normales Geschäft, es gibt ja immer verschiedene Arten, Bücher zu schreiben. Manche ziehen sich komplett zurück und lassen alles andere stehen und liegen. Und aus den besagten Gründen, dass ich das Buch eben nicht in der Sommerpause schreiben konnte, war bei mir auch der Fall, dass mein normales Geschäft weiterlaufen musste. Meine Vorträge, die mit Reisen verbunden waren, der Podcast wie diesen hier war mein ganz großer Anspruch, den nicht zu pausieren, auch wenn mir das viele Menschen nahegelegt haben. Ich wollte, um euch nicht zu enttäuschen, auch hier jede Woche wieder liefern, mich entsprechend gut vorbereiten auf die Gespräche mit den Gesprächspartnern. Also das war auch etwas, was den Genuss an dem Projekt etwas eingeschränkt hat. Aber wo ich im Nachgang sage, aus meiner Sicht zumindest, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der vielleicht größte Punkt, der mich wirklich ja auch teilweise ans Limit von meinem Selbstvertrauen gebracht hat, auch von meiner Stressregulation, war tatsächlich, dass ich das gesamte Buch komplett von A bis Z alleine kreiert habe. Was meine ich damit? In meinem ersten Buch war es so, dass ich einen Lektor an der Seite hatte. Dieser Lektor liest Kapitel nach, er gibt Vorschläge aus seiner Erfahrung, wie man Dinge vielleicht noch umformulieren könnte, wie man Reihenfolgen ändern könnte etc. Aber das hatte ich nicht. Ich habe jeden Buchstaben, der in diesem Buch steht, ist genauso von mir formuliert worden. Jede Grafik, die da drin steht, habe ich gemalt in PowerPoint zunächst und dann umgewandelt. Sprich, alles, sowohl Inhaltsverzeichnis, an keiner Stelle hat mir irgendjemand reingeredet, im positiven Sinne, und das mag ich sehr, ich liebe dieses freiheitliche Arbeiten. Auf der anderen Seite war ich aber auch stets alleine. Ich habe niemanden um Rat beten können oder bitten können, was ich hier vielleicht ändern könnte etc. Und an der Stelle ein großer Dank an meinen neuen Verlag, den Forward Verlag, ein sehr junger, dynamischer Startup, muss man sagen, Verlag, der mir diese Freiheiten gegeben hat. Ich weiß, dass in vielen großen Verlagen bei solchen Büchern Teams dahinter sitzen, wo Dinge diskutiert werden. Aber hier kann ich ganz klar sagen, mir hat niemand reingeredet. Aber wie gesagt, die Last des Schreibens und des Fertigwerdens vor allem. Und das ist etwas, worüber ich so in dem Podcast oder generell öffentlich auch noch gar nicht so viel geredet habe. Was mir persönlich schwerfällt am Arbeiten, ist nicht das Coaching, ist nicht das Stehen auf Bühnen und Reden, sondern wo ich eine gewisse mentale Herausforderung habe, ist, Dinge wirklich ganz zu Ende zu bringen. Im Sinne von, wie bei einem Buch, wenn ich das Skript abgebe, dann weiß ich, es wird so gedruckt. So, und da die finale Entscheidung, diesen Perfektionismusantrieb, diesen ist es gut genug, wirklich auszuschalten. Denn wenn man jeden Satz hinterfragt, jedes Wort hinterfragt, jede Überschrift ständig hinterfragt, dann wird man einfach nicht fertig, vor allem wenn die Zeit drängt. Und das war für mich, und da empfinde ich auch einen gewissen Stolz, da habe ich wirklich innere Barrieren, innere Glaubenssätze, limiting beliefs, wie man so schön sagt, wirklich auch in diesem Prozess kennengelernt, sie bearbeitet und auch besiegt, dass ich es geschafft habe, in einem guten Rhythmus Dinge fertigzustellen und eben nicht in dieser Perfektionismus-Blockade hängen zu bleiben. Wenn ich viel mehr Zeit gehabt hätte, das ist ja immer die Kehrseite, vielleicht wäre mir das so nicht gelungen, da hat der Zeitdruck auf jeden Fall geholfen. Das heißt, in der Rückschau bin ich dankbar, genau für so, wie es gelaufen ist. Aber in den Tagen, in den späten Abendstunden, in den Nächten war es teilweise sehr, sehr herausfordernd für mich. Stichwort Nächte, auch hier habe ich viel gelernt. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr ein bisschen den Podcast kennt, dass ich durchaus auch Phasen in meinem Leben hatte, wo ich immer sehr, sehr lange gearbeitet habe, daraus auch Zufriedenheit, Selbstwert gezogen habe. Ich habe aber in diesem Projekt gemerkt und schreiben, Studien lesen, analysieren, verdichten, formulieren etc. ist zumindest für mich kognitive höchste Leistung. Und das ist mir tatsächlich spätabends, wenn die Familie im Bett war, so fast nicht mehr gelungen. Das heißt, ich bin in den Modus übergegangen, dass ich so früh wie es irgendwie geht, ins Bett gegangen bin, so schon guten Tiefschlaf, gut qualitative Stunden Schlaf bekommen konnte und dann, wenn nötig, den Wecker um 3.30 Uhr gestellt habe, sodass ich dann, bevor der eigentliche Tag losgeht, dann schon 4, 4,5 Stunden Zeit hatte, um wirklich zu schreiben. So, wenn ich mich an diese Zeit erinnere, das waren dunkle, kühle Nächte in meinem Homeoffice-Büro, die sich sehr allein angefühlt haben, aber es gab mir die Möglichkeit, wirklich zu fokussieren und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der vielleicht vorhat, auch bestimmte Dinge zu machen, wo man sich wirklich stark fokussieren muss. Werdet sehr klar, welche Uhrzeit für euch funktioniert. Und bei mir war es eben so, erst schlafen, dann sehr früh aufstehen und dann schon mal das kognitiv Anspruchsvollste, bevor der Tag beginnt, machen, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Dann kamen auch noch so Dinge, wer das Buch schon in Händen hat, sieht, dass wir, wie ich finde, wunderschöne Testimonials haben von Menschen, die das Buch vorab gelesen haben. Manche davon sehr bekannte Menschen wie Sven Hannawald, aber auch Professor Grönemeyer zum Beispiel, andere Wissenschaftler, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber in ihrer Fachdisziplin sehr, sehr bekannt sind, aber auch andere Menschen. Deren Meinung ich sehr schätze. Und das ist zeitlich auch eine Herausforderung, denn man muss das Skript fertig kriegen, damit diese Menschen das Buch lesen können und ihnen dann auch genug Zeit geben, das Ganze zu machen. Und in den meisten Fällen hat das wunderbar geklappt. Eine Sache, und die bedauere ich wirklich jetzt noch, ich darf keinen Namen nennen, aber eine Person gehört wirklich zu den bekanntesten Menschen in Deutschland, hatte mir per WhatsApp eine Voicemail aufgesprochen und gesagt, ja Chris, ich mache das gerne. Ich gebe dir in Kürze mein Statement dazu. Und das war wirklich ein schöner Moment, weil ich wusste, dass es das Buch auch nochmal aufwerten wird. Aber dann wenige Stunden später kam vom Management dieser Person ein Anruf, der sagte, Chris, wir müssen die Zusage zurückziehen. Das wurde auch nicht groß begründet, sondern es war einfach eine Entscheidung, die man respektieren muss. Aber wenn ich jetzt so über die Enttäuschungen und die emotionalen Tiefen in diesem Projekt auch nachdenke, dann ist das sicher eins und es zeigt, wie schnell man in kürzester Zeit zwischen sehr euphorisch und dankbar über so eine Art von Erfolg, wie ich das empfunden habe, und dann wird es einem ganz kurz danach wieder weggezogen und danach fühlt es sich eigentlich noch schlechter an, als hätte es diese Zusage nie gegeben. Es hängt natürlich damit zusammen, wie Dopamin funktioniert. Haben wir auch schon ausführlich darüber gesprochen. Aber diese Art von Höhen und Tiefen, die erlebt man natürlich sehr, sehr häufig. Aber das war eine von den größeren Ausprägungen. Und zum Schluss möchte ich noch eine, vielleicht die größte Enttäuschung in dem ganzen Projekt darstellen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo diese Aufnahme stattfindet, kann ich auch noch kein finales Ergebnis dazu äußern. Aber Folgendes. Wenn man so ein Projekt macht, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und das Wichtigste, was ich mit diesem Buch erreichen möchte, ist, dass ich Menschen, die es lesen, die es in die Hand nehmen, einen einfachen Weg gebe, wie sie ihr Energielevel steigern können. Und von all den Menschen, und es sind viele mittlerweile, die das Buch gelesen haben, darf ich sagen, das Feedback, was zurückkam, dass es gut gelungen ist. Also wer dieses Buch in die Hand nimmt und die Zeit investiert, es zu lesen, wird Dinge finden, die, egal wie stressig der Alltag ist, einem hilft, durch Verständnis der Physiologie der wichtigsten Essenzen das Energielevel zu steigern. Das heißt, das wichtigste Ziel ist erstmal erreicht. So, das zweitwichtigste Ziel ist natürlich, dass das Buch nicht nur 10 Menschen lesen, sondern dass wir auch eine gewisse Impact, würde man im Englischen sagen, also wirklich eine größere Auswirkung, nicht nur auf die Menschen, die mir folgen, sondern insgesamt auf unsere Gesellschaft kriegen. Und dadurch wird es natürlich wichtig, dass auch die Vermarktung des Buches gut funktioniert. Das heißt, ein Ziel, was man mit so einem Buch verfolgt, ist nicht nur ein exzellentes Buch zu schreiben, sondern dann auch zu gucken, dass es eben in die breite Öffentlichkeit getragen wird. Da spielt dann natürlich der Buchhandel eine Rolle, wo es platziert wird, das Buch. Ob es im letzten Eck, im dritten Stock irgendwo in einem Buchregal steht oder ob es im Eingangsbereich platziert wird. Da spielt dann natürlich auch eine Rolle, wie die Medien darüber berichten. So, und ich kann hier nur nochmal ein großes, großes Dankeschön an die Hörer dieses Podcasts sagen, an die Menschen, die auf meinem Newsletter sind, die mir auf den sozialen Medien folgen. Was ihr in den ersten 2 Wochen an Wind gemacht habt rund um dieses Buch, war wirklich so stark, dass da durchaus schon Staub aufgewirbelt wurde. Und diesen Staub kann man natürlich auch messen, kann man belegen. Eine Sache, auf die wir alle zusammen sehr stolz sein dürfen, ist, dass Stand jetzt, wo ich diese Aufnahme mache, das High-Energy-Prinzip bei Amazon, wahrscheinlich der wichtigste, zumindest Online-Buchhändler, der einen großen Teil des Marktes auch abdeckt, das Buch auf Platz 9 aller Bücher steht. Also nicht nur Sachbuch oder Persönlichkeitsentwicklung oder so, sondern wirklich alle Bücher Platz 9. Das ist etwas, was ich euch zu verdanken habe, was aber zeigt, wie relevant dieses Buch für euch ist. Wir wurden bei Thalia, ich glaube, der größte stationäre Händler in der Ratgeberliste auf Platz 2 geführt. Wir waren bei Amazon Aufsteiger des Tages am Tag der Buchveröffentlichung. Wir waren beim Börsenblatt und ich wusste, um ehrlich zu sein, vorher gar nicht, dass das Börsenblatt eine Rangliste auch hat oder eine Bestsellerliste, waren wir auf Platz 2. Und ich erzähle das deshalb, denn an diesem Tag, wo diese Börsenblatt-Veröffentlichung kam, ist mein WhatsApp-Kanal, also mein Handy und mein Instagram-Kanal wirklich heiß gelaufen von befreundeten, bekannten Autorinnen, Autoren, von Menschen, die sich mit dem Buchmarkt auskennen, auch viele, mit denen ich hier im Podcast immer wieder zu tun habe, weil Autoren hier zu mir zu Gast kommen, das heißt Presseverantwortliche etc. Und alle haben mir gratuliert zu dieser Position. Das war Platz 2 in diesem Fall und ich habe dann ein bisschen recherchiert und was rauskam ist, dass diese Börsenblatt-Platzierung eigentlich der wichtigste Indikator für die Spiegel-Bestsellerliste ist. So, und je nachdem, wie ihr euch mit Büchern beschäftigt, die Spiegel-Bestsellerliste ist so die wichtigste Rangliste, ob ein Buch erfolgreich ist oder nicht. Und ich gehe jetzt nicht in alle Details rein, aber es gibt verschiedene Listen, je nachdem, wie das Buch aussieht. Es gibt Hardcover-Listen, wo der Einband hart ist. Und dann gibt es für die soften Bücher, so eins wie das High-Energy-Prinzip jetzt ist, eine sogenannte Paperback-Liste. Und einige aus dem Presseumfeld hatten mir dann nebenbei so Gratulation zur 1 geschrieben. Ich hatte zurückgeschrieben, was meinst du damit? Ich weiß davon nichts. So, und dann hat eine Bekannte geschrieben, ja, hast du es denn nicht gehört? In der Prognose für diese Woche bist du auf Platz 1 in der Paperback-Spiegel-Bestsellerliste. So, und das heißt, ich habe wirklich viele Gratulationen bekommen. Fakt ist aber, wir haben auch an diesem Tag gehört und das, wenn ich jetzt alles zusammenfassen möchte, war für, wie gesagt, wir haben schon mal viel über Dopamin gesprochen und Dopamin ist ja die Belohnung, wenn man viel Aufwand in etwas reingesteckt hat, dass man auch ein gewisses Ziel erreicht. Und diese Spiegel-Bestseller-Platzierung ist natürlich nicht ein Selbstzweck. Aber wie gesagt, daran hängt, wie viel Wahrnehmung es dann in der Presse, im Buchhandel bekommt und damit den nächsten Schritt auch an Verbreitung in noch mehr Hände bekommen kann, um den eigentlichen Zweck des Buches zu erfüllen. So, und uns wurde aber dann mitgeteilt, dass die zuständige Stelle hier eine Korrektur vorgenommen hat. Das heißt, so wie es im Börsenblatt erschien, kam es dann nicht in der Spiegel-Bestsellerliste, sondern unser Buch wurde aus der Paperback-Liste in die Ratgeberliste einsortiert. Das mag jetzt wie eine Banalität klingen, hat aber weitreichende Konsequenzen. Zum einen, diese Ratgeberliste wird nur einmal im Monat erfasst. Das heißt, wir haben Stand jetzt und das ist in dem Moment, wo ich aufnehme, keinerlei Kenntnis, ob wir eine Spiegel-Bestseller-Platzierung erreichen werden mit dem Buch. Und das Zweite ist, durch die monatliche Ausführung sind die absoluten Verkaufsvolumina auf dieser Liste um das 4- bis 5-fache höher. So, und jetzt habe ich die skurrile Situation, dass wenn wir, wie es eigentlich vorgesehen war, in der Paperback-Liste wären, auf 1 oder 2 gewesen wären, es aber jetzt sein kann, dass wir auf dieser anderen Liste gar nicht geführt werden. Denn diese Liste hat keine 20 Plätze wie die anderen Listen, sondern nur 10. Und so ist es gut möglich, dass wir mit einem, wie andere sagen würden, sehr, sehr guten Verkaufsvolumen trotzdem da nicht drauf sein werden. Geht die Welt dadurch unter? Nein, wir haben trotzdem die vielen, vielen Menschen, die schon in das Buch reingelesen haben, die es hoffentlich auch weiterempfehlen werden und wir auch auf dem Wege alles in unserer Macht Mögliche tun, damit viele Menschen dieses Buch in die Hand kriegen. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein ambitionierter Mensch. Ihr kennt mich ein bisschen, für die, die hier häufig zuhören. Ich mag es auch, ambitionierte Ziele zu haben. Ich mag es auch, für Dinge zu arbeiten, hart zu arbeiten. Und ich habe wirklich hart gearbeitet in den letzten 9 Monaten dafür. Und dann diese Nachricht zu bekommen, wo man von anderen Seiten schon zu Unrecht eben Glückwünsche erhält, war wirklich etwas, was mich auch einfach runtergezogen hat. Da hat das Dopamin in negativer Richtung zugeschlagen. Es war ein negativer Reward Prediction Error sozusagen. Und hatte auch 1-2 Tage gedauert, bis ich mich da gesammelt habe, bis ich wieder voller Motivation jetzt wieder angreifen kann. Aber ich erzähle das eben, um einfach hier auch authentisch die Wahrheit zu sagen. Denn ich wiederhole es nochmal, wenn man Posts, Berichte darüber sieht, könnte man denken, das ist alles nur ein einziges Surfen, eine Erfolgswelle. Aber das ist es nicht. Ich hoffe, da konnte ich hier mit ein paar Einblicke geben. Ich hoffe natürlich und wir tun alles dafür, dass wir trotzdem noch auch auf diese, wie ich es empfinde oder wie es objektiv der Fall ist, viel schwierigere Liste trotzdem kommen. Denn dieser rote Aufkleber Spiegel-Bestseller ist einfach so etwas wie ein Qualitätskriterium. Menschen im Buchhandel gucken da drauf und es ist für das Buch, für die Verbreitung und für unsere Mission, Menschen zu helfen, mehr Energie zu kriegen, einfach etwas sehr, sehr Essentielles. Das heißt, falls ihr das Buch noch nicht habt, es aber damit liebäugelt, es ist ein wirklich gutes Buch geworden. Guckt euch auf Amazon die Rezensionen an, schon ganz viele Menschen. Guckt euch auf LinkedIn, auf Instagram die Kommentare an. Das ist etwas, was wirklich Menschen hilft. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr reinlest, wenn ihr es als Geschenk für Menschen nutzt, wo ihr wisst, dass die vielleicht etwas mehr Energie gebrauchen könnten. Ich habe es in einem Post ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich glaube, die Zeiten, wo man Alkohol, dieses Nervengift verschenkt, sind vielleicht vorbei, sondern warum nicht einfach mehr Energie verschenken? Okay, so wie angekündigt, das war keine Episode, wo man danach konkret sagt, die 3 Dinge sind es. Vielleicht eine Sache, die ich aus dem Ganzen mitnehme. Und da gucke ich selbstkritisch auf mich. Als ich das Buch abgegeben hatte, auf Senden gedrückt hatte beim Verlag und das Manuskript abgegeben habe, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich für mich schon gewonnen habe, weil das, ich habe die Rahmenbedingungen dargestellt, es war wirklich eine große Zerreißprobe für mich, es in dieser Gemengelage wirklich zu Ende zu stellen, in einer Qualität, die ich als sehr gut empfinde, zu Ende zu stellen, und ich wollte mich nicht davon abhängig machen, wie andere Menschen dieses Buch finden werden. Das war mein großer Plan. So, wenn jetzt aber dann natürlich die Veröffentlichung naht und jetzt ist es seit wenigen Tagen draußen, dann kommen natürlich diese Einflüsse und ich kann mich davon nicht lossagen, dass es natürlich etwas macht. Man guckt auf die Amazon-Liste, die stündlich aktualisiert wird, wo man gerade ist. Aber ich möchte mir, und das wurde mir eben durch diese Hiobs-Botschaft rund um die Spiegel-Bestseller-Liste, wurde mir wieder klar, wenn man sich auf das Urteil anderer verlässt, das wird einen unglücklich machen. Denn was ist passiert? Letztendlich hat ein Gremium oder einzelne Personen entschieden, dieses Buch ist kein Paperback, sondern ein Ratgeber. Das ist eine Person. So, und davon, das ist mein großes Ziel, möchte ich mir nicht meine emotionale Bewertung dieses Projektes eben zu sehr beeinflussen. Natürlich ist man, wenn man in einem Geschäftskontext steht, auch darauf angewiesen, das Feedback von Menschen zu analysieren. Aber viel wichtiger ist mir, was eben die Leserinnen und Leser sagen. Und das ist die Arbeit, wo ich offensichtlich noch nicht am Ziel bin. Ich hätte gedacht, dass es mich nicht so sehr stört. Es hat mich wieder gestört, aber niemand ist perfekt. Ich bin auf auf einer Reise, wir alle sind auf einer Reise, aber das ist die Hausaufgabe, die ich hier aus diesem Projekt jetzt auf jeden Fall mitnehme für den Moment, dass ich noch besser darin werde, mein eigenes Urteil über meine Leistung zu geben, andere Dinge als Impuls zu nehmen, es aber nicht als Wertmaßstab, ob meine Arbeit gut war, ob ich als Person wertvoll bin. Und wie glücklich man im Leben sein darf. Denn wenn man auf das Urteil von anderen setzt, dann ist man in einem Hamsterrad, wo man immer dagegen arbeiten muss, beziehungsweise dafür arbeiten muss. Und das habe ich viel zu lange in meinem Leben erlebt, ist sehr, sehr anstrengend. Und das, glaube ich, gilt für alle Situationen, egal ob man ein Buch schreibt, ob man andere Dinge im Leben erreichen möchte. Wenn man es schafft, sich selber die Anerkennung, den Selbstwert, die Liebe und die Wertschätzung für das eigene Tun, aber auch für das Nicht-Tun zu geben, man muss es sich nicht verdienen, dann ist man, glaube ich, an einem sehr guten Punkt, wo man die Höhen und Tiefen, das Auf und Ab des Lebens sehr gut genießen kann. Nochmals vielen, vielen Dank für eure wahnsinnige Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn diese weitergeht, und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Macht's gut, Leute.